Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie geht es dir heute Morgen? Gut. So eine schöne Frage, ne? Wie geht es dir? Ja, es geht mir gut. Und dann ist eigentlich die Frage auch schon oft beantwortet. Die Frage, wie geht es dir, ist irgendwie so zu so einer Floskel oft verkommen, die ohne Erwartung einer ausführlicheren Antwort gestellt wird. Aber ich möchte euch heute Morgen mal herausfordern auf die Frage, wie geht es dir, ein bisschen drüber nachzudenken, wie geht es dir wirklich? Also so ganz ehrlich gemeint, wie geht es dir? Und jetzt sollt ihr nicht antworten, sondern für euch überlegen, ja, wie geht es dir? Und da braucht man bestimmt ein bisschen mehr Zeit, als ich euch jetzt gebe. Aber eure Antwort wird irgendwo liegen zwischen diesem Spektrum von es geht mir so richtig gut und da gibt es auch eine Begründung für, oder es geht mir total schlecht heute Morgen, oder irgendwo dazwischen ordnest du dich ein. Und wie es uns geht, wie du diese Frage beantwortest, das hängt ja meist so von dem Maßstab an, den wir an diese Frage anlegen, der begründet, warum es uns so geht, wie wir das dann eben beantworten würden. Wenn wir als Maßstab die Gesundheit anlegen, dann sage ich heute Morgen, ja, ich habe keine Erkältung, habe mich nicht bei den Kindern angesteckt, ich habe auch keine Schmerzen, mir geht es gut. Man könnte auch sagen, oh, ich spüre meinen Körper, die Glieder schmerzen, meine Kräfte sind aufgebraucht, mir geht es nicht gut. Man könnte auch einen anderen Maßstab anlegen, man könnte die Beziehungen anlegen und da sagst du vielleicht, ich bin einsam, ich fühle mich allein. Vielleicht sagst du auch, ich habe Streit am Arbeitsplatz, die Beziehungen da sind nicht so gut. Das wirkt sich alles darauf aus, dass ich sage, nein, mir geht es heute nicht so gut. Oder du sagst, hey, ich hatte gerade einen tollen Urlaub, ich hatte eine gute Gemeinschaft, ich war mit lieben Menschen unterwegs. Davon zehre ich immer noch und deshalb geht es mir gut. Man kann auch seine Kinder als Maßstab nehmen. Wenn die Kinder gesund und munter sind, dann geht es einem gut. Oder die Kinder sind angeschlagen, sie sind krank, sie haben Probleme, sie bereiten einem Sorge, dann geht es einem als Eltern nicht gut. Oder man nimmt die Arbeit, das Studium, die Ausbildung oder die Schule als Maßstab, fragt, wie es da läuft und dann kann man sagen, man ist total froh, hey, ich freue mich wirklich an der Arbeit. An dem, was es zu tun gibt, das macht mir Freude, da habe ich Erfolg, das gelingt, deshalb geht es mir gut. Oder als Schüler, hey, ich habe noch Ferien, die Schule ist noch nicht wieder gestartet, deshalb geht es mir gut. Oder du sagst vielleicht, boah, momentan, das ist wieder krass. Die Überstunden häufen sich, die Auftragslage ist schwierig, die ganze weitere Entwicklung der Arbeit bereitet einem Kopfschmerzen. Und ja, dann geht es einem nicht gut. Und so merken wir, das, woran wir festmachen, wie es uns geht, das zeigt eigentlich auch, was für uns einen hohen Stellenwert hat. Was für unser Empfinden, Wohlempfinden besonders wichtig ist. Vielleicht auch, was die Ziele in unserem Leben sind. Vielleicht nicht die einzigen Ziele, aber doch etwas, das bedeutsam für uns ist. Das, woran wir eben zuerst denken oder worüber wir reden, wenn wir gefragt werden, wie geht es dir? Dann offenbart die Antwort, die ehrliche Antwort darüber, etwas über unser Leben. Und diese ganz kurze Frage, wie geht es dir, die hat die Gemeinde in Philippi auch an Paulus gestellt. Die Philipper, die waren ja mit Paulus verbunden, sie hatten eine ganz enge Beziehung zu ihm. Sie haben mitbekommen, Paulus ist im Gefängnis und dann haben sie einen Boten zu ihm geschickt, der ihn auch mit Finanzen versorgt hat und der ihm aber auch fragen sollte, Paulus, wie geht's dir? Schreib den Philippern doch mal einen Antwortbrief. Und das macht Paulus auch und er gibt ihnen eine Antwort und wir haben eben davon gelesen. Paulus' Antwort auf die Frage, wie geht es dir, die steckt eigentlich in genau diesen Versen, die wir eben gehört haben. Und da hat er dreimal betont, ich bin im Gefängnis. Ich befinde mich in Gefangenschaft. Und ja, das wird sicher einen Einfluss darauf gehabt haben, diese äußeren Umstände, wie es Paulus ging. Wir können nicht ganz sicher sagen, welcher Gefängnisaufenthalt aus dem Leben von Paulus das jetzt genau ist. Aber eines ist doch klar, Paulus war gefangen und für ihn war ungewiss, mit welchen Folgen er zu rechnen hatte. Im schlimmsten Fall konnte diese Gefangenschaft mit der Todesstrafe ausgehen. Vielleicht waren es ein paar Peitschenhiebe, die ihn erwartet haben, oder möglicherweise nur das Absitzen einer gewissen Zeit, bis klar war, okay, dein Vergehen war gar nicht so schlimm, du darfst wieder frei sein. Das war seine Situation. Und da kann man sich schon fragen, wie ging es ihm da wohl? Und die Antwort, die Paulus gibt, die ist überraschend, denn er sagt in Vers 12, ich bin froh, euch mitteilen zu können, einen Moment, gleich kommt der nächste Vers. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Und ein Theologe hat es so formuliert, dass er sagt, Paulus wird gefragt, Paulus, wie geht es dir? Und Paulus sagt, danke, dem Evangelium geht es gut. Nebulöse Antwort vielleicht. Aber in Vers 18, da macht er das nochmal deutlich und er sagt, entscheidend ist, dass die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Das hatten wir beim letzten Mal auch gesehen, das Herz von Paulus, das war erfüllt, voll Freude, schreibt er diesen Philipperbrief. Und bei all dem, da wird das Lebensziel von Paulus deutlich, dass sein Ziel im Leben, dass sein größtes Anliegen ist, dass sich das Evangelium ausbreitet, dass immer mehr Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus hören und kennenlernen, dass Menschen hören, verstehen und für sich annehmen, was Jesus Christus für einen jeden von uns getan hat, dass Menschen zurückkommen in die versöhnte Beziehung mit Gott und zurück in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist ihm viel wichtiger als alles andere, als sein eigenes Wohlergehen, als seine eigene Freiheit. Und Paulus möchte uns ermutigen. Er möchte uns ermutigen, dieselbe Perspektive wie er einzunehmen und zu sagen, die Ausbreitung vom Evangelium soll mein höchstes Lebensziel sein. Das soll bestimmen, wie es mir geht. Und das ist provokant. Da haben wir mit zu kämpfen. Wir kennen das doch eigentlich so, wir betonen, man soll doch auf sich achten. Ja, die eigenen Bedürfnisse sind wichtig. Wir ringen um eine persönliche Ausgewogenheit, um eine Ausgewogenheit zwischen Freizeit und Arbeit. Wir merken, dass es uns gut tut, wenn wir uns abgrenzen von Dingen oder Situationen, die uns nicht gut tun. Und Paulus war im Gefängnis aufgrund vom Evangelium. Aber doch setzt er hier alles auf eine Karte. Und Paulus will damit auch nicht sagen, dass es total egal ist, um was sich unser Leben sonst so dreht, was unser Maßstab ist für die Frage, wie es uns geht. Er will all das nicht kleinreden. Er selbst macht doch auch Schweres durch, als er im Gefängnis ist. Er will das Schwierige nicht verschweigen oder beschönigen. Er sagt doch ganz klar, ich befinde mich in Gefangenschaft. Wenn es einem nicht gut geht, wenn einem die Situation zu schwer wird, wenn es einen belastet, dann können wir das nicht einfach so beiseite schieben und sagen, ja, das ist eigentlich egal und nebensächlich. Nein, das macht doch was mit uns. Aber was Paulus uns zeigen möchte, ist, dass weder die Gesundheit noch der Erfolg in der Arbeit, im Beruf, in der Familie oder dass überhaupt Freiheit an sich, dass das gute Dinge sind, aber dass es nicht das höchste Lebensziel ist, sondern dass es etwas gibt, was höher und was noch wichtiger ist, nämlich die Botschaft vom Evangelium auszubreiten. Das ist das höchste Ziel für Paulus und dementsprechend kann er sein Herz trotz der schwierigen Umstände, in denen er sich befindet, trotzdem kann sein Herz mit Freude erfüllt sein. Und das buchstabiert er selbst gerade durch. Und jetzt kann man fragen, was bedeutet es denn, wenn die Ausbreitung des Evangeliums unser höchstes Lebensziel sein soll? Dazu zwei Aspekte aus diesem Text. Es bedeutet zum einen, dass wir merken, Paulus will das Evangelium ausbreiten, was auch immer geschieht. Was auch kommt, er hält daran fest. Und eigentlich ist auf den ersten Blick seine Situation doch eine Katastrophe. Wie will er denn diesem Ziel nachkommen? Er ist eingesperrt, er kann jetzt keine Reisen mehr machen, er kann weder Gemeinden gründen noch sie besuchen. Und die größte Frage für Paulus, die müsste doch eigentlich lauten, wann komme ich denn endlich wieder frei, damit ich diesem Ziel, dieser Aufgabe nachkommen kann? Durch das Gefängnis ist Paulus doch eigentlich als Evangelist aus dem Verkehr gezogen worden. Er steht eigentlich auf Pausenmodus. Er hat ein Sabbatjahr irgendwie verordnet bekommen. Nein, du arbeitest jetzt nicht, du bleibst im Gefängnis und guckst mal, was kommt. Vielleicht bedeutet das Gefängnis sogar das Ende seiner Arbeit. Er wusste ja nicht, was kommt. Aber so schwer und so unverständlich die Situation für Paulus auch war, so erlebt er doch, dass das, was doch eigentlich wie so eine Sackgasse für ihn aussieht, dass Gott es in einen Weg mit neuen Möglichkeiten umgewandelt hat. Dass Gott den Weg von Paulus weiterführt und dass auch das Anliegen von Paulus weitergeführt wird. Und Paulus schreibt in Vers 13, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Also ja, Paulus war eingesperrt. Ja, Paulus konnte die Gemeinden, die er gegründet hat, nicht mehr besuchen. Er konnte auch keine neuen Gemeinden gründen, wie er das vielleicht vorgehabt hat. Aber er hatte doch Zugang zu Menschen, die er sonst nicht erreicht hätte. Paulus schreibt hier, er hat Zugang zur kaiserlichen Garde bekommen. Das waren etwa 9000 Elitesoldaten. Und vermutlich waren eben Einzelne aus dieser Garde dafür verantwortlich, den Gefangenen Paulus zu bewachen. Und wenn er jetzt vielleicht bei seiner Gefangenschaft für 2 Jahre in Rom war, dann waren das doch bestimmt einige Soldaten, die ihm in dieser Zeit begegnet sind, die dann miterlebt haben, wie der Gefangene Paulus Besuch bekommt und mit diesem Besuch über das Evangelium gesprochen hat. Sie werden miterlebt haben, wie Paulus Briefe geschrieben hat, wie er sie vielleicht auch diktiert hat. Und er ist bestimmt mit ihnen ins Gespräch gekommen und hat aus seinem Leben erzählt, dass er doch selbst Christen verfolgt hat, aber dass Jesus ihm dann begegnet ist und sein Leben auf den Kopf gestellt hat, dass er deshalb ja überhaupt gefangen ist. Und Paulus selbst wurde zum Gesprächsthema und durch ihn auch Jesus Christus. Diese Nachricht und die Nachricht seiner Gefangenschaft hat Kreise gezogen in der kaiserlichen Armee. Und am Ende vom Philipperbrief, da lesen wir, dass es sogar im kaiserlichen Hof in Rom nachher Christen gab. Durch Paulus. Jesus hat also diese anscheinende Sackgasse von Paulus doch in einen weiterführenden Weg verwandelt. Und das Wunderbare ist, das macht Jesus doch bis heute so. Dass Jesus kann und dass er will, dass Sackgassen unseres Lebens sich öffnen und gebrauchen lassen. Auch wenn wir manchmal denken, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hier geht es doch gar nicht mehr weiter. Und aus unserer Sicht ändert sich nichts. Wir erfahren keine Besserung der Situation oder der Umstände. So sind das für Jesus und für sein Evangelium keine Sackgassen. Er kann uns immer gebrauchen, das Evangelium weiterzutragen. Und deshalb dürfen wir darum beten, dass das, was auch immer geschieht, dass wir einen Blick dafür haben, wie kann das denn dem Evangelium dienen? Wie kann Jesus dadurch bekannt gemacht werden? Wie können wir ihn bezeugen? Und dass er die Sackgassen unseres Lebens doch in Wege fürs Evangelium verwandeln kann. Dass er unsere Schwachheit gebraucht, ein Hinweis für ihn zu sein, auch wenn es doch ganz anders ist, als wir es uns für unser Leben vorgestellt haben. Und ja, es sind sicher keine 9000 Elitesoldaten, mit denen wir plötzlich zu tun haben. Vielleicht ist es eher eine Person, die plötzlich und die auch für eine ganz lange Zeit in unser Leben gestellt ist. Aber dass Jesus doch diese scheinbare Sackgasse oder diese Wartestelle des Lebens gebrauchen kann, um das Evangelium auszubreiten. Der zweite Aspekt, Paulus möchte sich über die Ausbreitung des Evangeliums freuen, was auch immer geschieht. Davon lesen wir ab Vers 15. Bei manchen waren zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Sie verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Auch damit hat man noch richtig zu kauen. Wie kann Paulus das denn schreiben und was war denn damals los unter den Christen? Das passt doch irgendwie nicht in unser Bild von Christsein hinzu, dass das Evangelium verkündet wird, um anderen zu schaden. Es gab anscheinend Christen, die Paulus nicht leiden konnten, die ihn irgendwie nicht mochten und die ihm die Gefangenschaft erschweren wollten. Und ja, dass Paulus irgendwo angeeckt ist mit seiner Art, das ist vielleicht noch nachvollziehbar, ja. Aber dass deshalb das Evangelium verkündet wird, um ihm zu schaden, das ist doch schwer zu verstehen. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, aber irgendwie war es so. Und wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, ja, vielleicht nicht 1:1, aber doch ähnlich ist es heute vielleicht auch so. Wenn wir mal merken, nicht alles, was Christen tun, tun wir aus reinen Motiven. Nicht alles, was Christen tun, tun wir aus reinen Motiven. Wir tun als Christen gerne auch mal Richtiges, aber aus falschen Motiven. Man investiert sich, man bringt sich voll ein und vielleicht merkt man nach einiger Zeit dann, oh, das mache ich eigentlich nicht, um das Evangelium zu verbreiten, sondern das mache ich, weil es mir Ansehen bringt oder weil ich mir dadurch Ansehen wünsche. Oder weil ich gerne Verantwortung übernehmen und mitentscheiden möchte. Weil es mir etwas bringt. Und das ist ganz spannend. In der Geschichte der christlichen Kirchen, da gibt es unzählige Neugründungen von Gemeinden. Und wenn man da so ein bisschen näher hinguckt und überlegt, oh, wie sind denn die ein oder anderen Gemeinden entstanden, dann war das oft nicht von den reinsten Motiven geprägt. Da lagen auch mal fragwürdige Motive dahinter. Da wurden Gemeinden gegründet, weil es zuvor zwischenmenschliche Konflikte gab. Weil man mit anderen eben nicht mehr zusammen sein wollte, weil man meinte, es besser zu wissen. Das ist keine geistliche Motivation, die dahinter steckt, sein eigenes Ding zu machen. Reine Motive gab es sicherlich auch in Gemeindegründungen, ja, Gott sei Dank. Aber oft sind neue Gemeinden auch aus Spaltung, Rechthaberei oder Egoismus heraus entstanden. Und so hat Paulus hier mit Leuten zu tun, die echt schlechte Motive hatten, das Evangelium zu verbreiten. Und ich glaube, es wäre absolut normal gewesen, wenn Paulus verletzt reagiert hätte. Wenn er diese Menschen auch schlecht gemacht hätte. Wenn er sich vielleicht sogar im Selbstmitleid gesuhlt hätte und gesagt hätte, es geht mir doch schon so schlecht, ich bin gefangen und jetzt kommen die dazu und die wollen noch mal eins draufgeben, dass es mir noch schlechter geht. Aber so reagiert Paulus nicht, weil die Ausbreitung vom Evangelium für ihn wichtiger ist als alles andere. Und ja, für Paulus war es sicherlich wichtig, dass diese anderen Menschen ihm auch Schlechtes antun wollten, dadurch, dass sie auch einen guten Inhalt verkündet haben. Dass der Inhalt des Evangeliums richtig war, dass da nichts Falsches verkündet wurde. Und doch, die Bekanntmachung vom Evangelium war Paulus wichtiger als sein eigener Ruf. Es war ihm wichtiger als das, was die anderen über ihn dachten und sagten, wie sie sich ihm gegenüber verhalten. Und auch wenn das bei Paulus wirklich eine sehr ungewöhnliche Situation war und wir das so nicht direkt erleben, was Paulus erlebt hat, so kennen wir doch Ähnliches. Situationen, wo wir uns nicht wertgeschätzt fühlen. Situationen, wo schlecht über uns geredet, schlecht über uns gedacht wird, wo wir uns übergangen fühlen und was sich wirklich ja, schlecht anfühlt und was auch was mit uns macht, was nicht einfach so an einem abperlt. Aber Paulus fordert uns heraus und sagt, was auch immer geschieht, lasst uns nicht um uns kreisen, sondern uns üben, die Reich-Gottes-Perspektive einzunehmen. Zu sagen, mir ist doch Gottes Reich und seine Ehre wichtiger als mein eigener Ruf, meine Ehre und mein Recht. Das sind die ersten zwei Aspekte, die wir aus diesem Text von Paulus mitnehmen können und wo wir uns fragen müssen, wie geht es uns, wie geht es mir damit? Wie wichtig ist mir die Ausbreitung des Evangeliums? Ist es mein Lebensziel? Was steht dem im Weg oder was ordne ich darüber ein als Lebensziel? Was ist mir wichtiger? Und wie können wir dahin kommen, dass uns die Ausbreitung des Evangeliums zu einem großen Herzensanliegen wird. Ich bin davon überzeugt, dass Gott das kann und dass er das uns schenken will. Er kann und will es uns schenken. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass er es für uns zu einem Herzensanliegen macht, dass wir wirklich den Mut haben, das als unser höchstes Lebensziel voranzustellen und alles andere aus unserem Leben, auch die schönen, richtig guten Dinge, aber dass wir sie doch für weniger wichtig nehmen als die Ausbreitung des Evangeliums. Und dann geht der Text heute Morgen noch weiter. Und im weiteren Text, ab Vers 19, erfahren wir dann, dass das Evangelium von Jesus Christus für Paulus nicht nur das höchste Lebensziel ist, sondern dass die Botschaft des Evangeliums ihm über das Leben hinaus Bedeutung gibt. Es gibt ihm eine Perspektive im Leben und im Sterben. Dieser zweite Punkt ist das, worum sich die ganze Predigt eigentlich dreht. Das erkennen wir in den Versen 19 bis 26, dass Paulus nicht nur sagt, das Evangelium ist mein Lebensinhalt, sondern nein, Jesus Christus füllt mein Leben über das Leben auf dieser Erde hinaus. Ich lese weiter ab Vers 18. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Paulus wusste nicht, wie es mit ihm und seiner Gefangenschaft weitergeht. Im Extremfall, da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt frei oder er wird hingerichtet. Beides war möglich. Und Paulus nimmt uns hier in seinen Ringen zwischen diesen beiden Ausgängen hinein. Leben und Tod. Und er lässt uns teilhaben an der Perspektive, die er gewonnen hat. Und man kann beim Lesen dieser Verse so den Eindruck bekommen, oh Paulus, du schreibst aber echt nüchtern und sachlich darüber. Du bist ja ganz schön gelassen. Ob du lebst oder stirbst, Hauptsache du bist bei Christus, das klingt doch ganz schön abgeklärt. Man ist doch versucht zu fragen, Paulus, macht es dir nichts aus, dass du bald vielleicht hingerichtet wirst? Paulus, hast du keine Angst? Aber wenn man genau hinsieht, dann merkt man, das hat Paulus tatsächlich nicht kalt gelassen. Das war nicht einfach nur so nüchtern dahingeschrieben. Nein, die Gedanken und Gefühle sind in ihm auch Achterbahn gefahren. Die Perspektive zu sterben, das ist ihm schwer gefallen, das hat ihm Respekt eingeflößt. Davon lesen wir auch an anderer Stelle, etwa im 2. Korinther 5, wie er damit ringt und sagt, er würde das Sterben am liebsten umgehen. Er wäre am liebsten direkt bei Christus. Er weiß, dass der Tod eine unglaubliche Herausforderung für uns Menschen ist, beziehungsweise das Sterben. Und auch hier in Philipper 1, da ist er nicht so abgeklärt. Er springt eigentlich gedanklich hin und her, das merken wir. Und es beschäftigen ihn zwei Dinge. Auf der einen Seite so diese Ungewissheit, wie wird das eigentlich ausgehen? Wie geht das weiter mit seinem Gefängnisaufenthalt? Was passiert mit ihm? Aber die andere Seite, die ihn noch viel stärker beschäftigt hat, was soll ich mir eigentlich wünschen? Worauf hoffe ich? Und auch wenn man vielleicht sagt, hey, das war doch ganz klar, worauf er hoffen sollte, so war das keine einfache Antwort für ihn. Und ich glaube, auch für uns ist es nicht einfach. Wie wäre es denn bei uns, wenn wir zwischen Leben und Tod stehen und uns fragen, was soll ich mir wünschen? Wonach soll ich mich ausstrecken? Vielleicht denkst du, das ist doch klar. Natürlich sollten wir uns wünschen und hoffen. Ja, was denn? Wenn man darüber nachdenkt, merkt man, das ist wahrscheinlich nicht für jeden und jede Lebenslage einfach zu beantworten. Leben oder sterben, was, wenn ich wählen könnte? Ich glaube, ungeachtet der persönlichen Situation und Lebensphase hängt die Antwort vor allem davon ab, was Leben und Sterben für uns bedeutet. Paulus sagt in Vers 21, Leben ist für mich und Sterben ist für mich. Ich habe hier zwei Lücken gelassen. Wie würdest du die Lücken füllen? Was würdest du ergänzen? Leben ist für mich und Sterben ist für mich. Bedeutet für mich das und das. Und eigentlich ist es so, dass die erste Lücke über die zweite Lücke entscheidet. Wenn ich sage, Leben ist für mich, dass ich viel besitze, dass ich mir alles leisten kann, was ich mir wünsche, dann bedeutet Sterben, loslassen zu müssen und alles zu verlieren. Wenn ich sage, Leben ist für mich, schön zu sein, gesund zu sein, körperlich gut unterwegs zu sein, fit zu sein, dann bedeutet für mich Sterben, mein Körper löst sich auf und zerfällt. Wenn Leben für mich bedeutet, wichtig zu sein, etwas Bedeutendes zu schaffen und Anerkennung zu bekommen, dann bedeutet Sterben, in Vergessenheit zu geraten und nicht mehr wichtig, nicht mehr tatkräftig unterwegs zu sein. Und Paulus sagt, Leben ist für mich Christus. Und Sterben ist für mich ein Gewinn. Er sagt, weil er zu Jesus gehört, weil er ihm folgt, kann er sagen, für mich ist Sterben keine Katastrophe, kein Verlust, sondern ein Gewinn. Was meint er damit? In der griechischen Literatur der Antike, da gibt es diese Formulierung immer wieder, dass der Tod ein Gewinn ist. Und das wird dann mit dem Sinn gefüllt und so verstanden, dass wir mit dem Tod als Menschen das Leid hinter uns lassen. Mit dem Tod, da erreichen wir das Ende von Schmerz, Krankheit, Leid und Angst. Und ganz ähnliche Gedanken kennen wir heute aus Traueranzeigen, wenn es vielleicht heißt, als die Kraft zu Ende ging, da war es kein Sterben, da war es Erlösung. Da ist der Tod etwas Positives, weil wir das Schwere des Lebens, des Sterbens hinter uns haben. Weil das, wo wir keine Kraft mehr hatten, weil es dann endlich vorbei ist. Und da merken wir, wenn das Sterben so ein Gewinn ist, dann steht das Leben hier unter einem negativen Vorzeichen. Und deshalb ist der Tod Gewinn und Erlösung. Deshalb ist der Tod etwas Positives. Aber das ist nicht das, was Paulus hier meint. Der Tod ist für ihn nicht deshalb Gewinn, weil er deshalb oder dadurch seiner Gefangenschaft entkommen könnte. Der Tod ist für Paulus nicht Gewinn, weil er damit den Herausforderungen des Lebens, vielleicht den Widerständen bei der Ausbreitung des Evangeliums, den Konflikten mit Mitmenschen oder auch den Streitereien mit den Gemeinden, dass er dann endlich all das hinter sich hat, was im Leben auch so nerven kann. Sondern es ist für ihn Gewinn, weil er dann bei Jesus ist. Das schreibt er in Vers 23, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Das wird hier deutlich. Wenn es für Paulus in diesem Leben nichts Größeres und nichts Wichtigeres gibt, als Jesus zu kennen, als mit ihm und für ihn zu leben, dann sagt er, dann bedeutet Sterben doch endlich voll und ganz bei diesem Jesus zu sein. Ganz, ganz, ganz dicht an ihm dran zu sein. Ihn zu sehen, auf Dauer mit ihm zu leben, in seiner Herrlichkeit zu sein, in der Gemeinschaft mit ihm. Und ja, natürlich sind dann auch Trauer und Leid zu Ende. Aber vor allem bedeutet es, voll und ganz bei Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, am Ziel angekommen zu sein, die ultimative Erfüllung zu finden. Und deshalb, sagt Paulus, ist es bei weitem das Beste. Und jetzt könnte man ja den Schluss ziehen und sagen, ist es dann nicht unser wichtigstes Ziel, in den Himmel zu kommen? Ist es nicht unser größtes Ziel, zu sterben und zu sagen, ja, endlich ist es soweit, wir sind angekommen? Aber wenn das so wäre, wenn das das größte Ziel ist, dann wäre doch das Leben für uns Christen nichts anderes, als an der Bushaltestelle zu sitzen und zu warten, bis der Bus kommt und uns mitnimmt. Aber Gott sei Dank ist das nicht so. Und das macht Paulus auch deutlich. Er sagt, nein, das Leben ist kein notwendiges Übel, das wir irgendwie hinter uns bringen müssen und das Eigentliche kommt erst dann noch. Nein, das Leben ist kein Warteraum für die Ewigkeit, sondern auch dieses Leben auf dieser Erde ist von großer Bedeutung und von großem Wert. Das Leben ist gut, es ist ein Geschenk, es ist ein Privileg, es ist ein Schatz. Und wenn er in Vers 21 sagt, Leben ist für mich Christus, dann bedeutet das, mein Leben hier und heute, das ist mit Jesus doch jetzt schon alles für mich. Es ist Grundlage, Hoffnung, Ziel und Inhalt meines Lebens, mit ihm unterwegs zu sein. Auch jetzt schon auf dieser Erde. Und es bedeutet, Leben ist für mich, diesem Jesus dienen zu können. Und das sagt Paulus dann auch in Vers 22, wo dieses Ringen deutlich wird. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde bin, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und deshalb weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Wenn wir hier auf der Erde in diesem Leben unterwegs sind, dann sind wir doch gemeinsam mit Jesus unterwegs und wir dürfen ihm dienen und Frucht für ihn bringen. Wir dürfen ihn groß machen, ihn verkündigen, ihn bezeugen, unser Leben in seinen Dienst stellen, dass er durch uns anderen Menschen begegnet und sie ihn auch kennenlernen und ihm folgen. Und ab Vers 24 führt Paulus dann fort, dass er schreibt, doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin auf der Erde bleibe. Wichtiger als das Sterben und das bei Jesus Christus dann in der Ewigkeit sein. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Paulus sagt also, wenn ich jetzt noch nicht zu Jesus gehe, wenn ich hier bleiben kann, dann habe ich einen Auftrag, dann kann ich weiter für euch da sein, dann kann ich euch helfen, im Glauben weiter zu wachsen, euch helfen, dass ihr noch mehr Freude an Jesus erlebt, dass ihr Jesus noch mehr ehrt. Und wenn wir über das Ziel von Leben und Sterben nachdenken, wenn wir auch persönlich mit dieser Frage ringen, was wäre denn das Bessere, dann merken wir, für uns Christen sind beide Aspekte wichtig und gut. Dass wir einerseits als Menschen, die zu Jesus gehören, dass wir eine großartige Hoffnung und Gewissheit über das Leben hinaus haben dürfen. Dass wir gewiss sein dürfen, dass der Tod nicht das Ende ist. Dass der Tod keinen Verlust für uns bedeutet, keinen Totalverlust, sondern dass uns das Beste noch erwartet, dass wir bei Jesus sein werden. Dass wir uns darauf freuen und uns danach sehnen dürfen. Und dass andererseits aber auch das Leben auf dieser Erde wichtig ist, dass es wertvoll ist, dass es gut ist, dass in diesem Leben wir einen Auftrag haben, wir Frucht bringen dürfen für unseren Herrn, dass wir leben, dass wir unser Leben in seinen Dienst stellen und wir Menschen mit Jesus bekannt machen können. dass wir für Menschen da sein können, die uns brauchen. Dass wir für Menschen im Gebet einstehen und einander im Glauben ermutigen können. Dass wir uns gegenseitig stützen und Zeugnis sind füreinander und für andere. Und auch das hat Paulus ja erlebt, wie die Philipper für ihn eine Ermutigung waren, als er im Gefängnis war, als er eigentlich nichts tun konnte, dass andere Menschen für ihn da waren und seinem Dienst und seinem Auftrag Sinn und Erfüllung gegeben haben, für den Herrn unterwegs zu sein. Und so erkennen wir, dass sich durch diesen ganzen Abschnitt hindurch eine Perspektive zieht, die im Leben, aber auch im Sterben Bestand hat. Und wenn Jesus uns dieses Leben auf der Erde schenkt, dann nicht, damit wir es auf etwas ausrichten und mit etwas füllen, was wir mit dem Tod verlieren. Dass wir uns nicht um uns kreisen, sondern Jesus schenkt uns dieses Leben. Er lässt uns auf dieser Erde und er holt uns nicht zu sich, damit wir ihn ehren und ihm dienen können. Dass wir ihn lieben und durch ihn andere Menschen. Und das wünsche ich uns, dass Gott seinen Segen schenken möge, dass er den ersten Platz einnimmt in unserem Leben. Dass wir unser Leben an ihm ausrichten, immer wieder neu. Und dass wir unser Leben gerne, dass wir unser Leben treu in seinen Dienst stellen, dass er uns gebraucht und wir somit dazu beitragen, sein Evangelium zu verkünden. Amen.